Liebe Gemeinde, verliebt, verlobt, verheiratet, Kinder, eine Familie. Was bis heute der Lebensplan von vielen ist, war auch der von Abraham und seiner Frau Sarah. Aber so, wie es heute ist, so war es auch damals. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Über der Beziehung von Abraham und Sarah steht ein heftiger Satz. Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Was das für eine Frau und ein Paar bedeutet. Nächtelang weinen, sich anschweigen, weil die Worte fehlen. Andere Paare mit Kindern meiden, weil der Blick auf das Glück der anderen so wehtut. Sich schämen, darüber zu sprechen, mit Freunden und den Eltern. Die ständigen Nachfragen, na, plant ihr schon Kinder? Wann ist es denn bei euch soweit? Und Weihnachten als das schlimmste Fest, weil es den Schmerz so groß macht. Irgendwann, wenn ein Paar trotz allem an ihrem Traum festhält und nicht aufgeben will, dann kommen Dritte, andere Personen mit ins Spiel. Heute sind das zum Beispiel Ärzte, Kinderwunschkliniken, Samenbanken oder Adoptionsverfahren. Es gibt viele Wege, eine Familie zu gründen. Auch Sarah und Abraham sind nicht bereit, ihren Plan aufzugeben. Und für sie ist es auch nicht einfach nur ihr Lebensplan, ihr eigener Plan, sondern Gott hat ihnen versprochen, dass er sie zu einem großen Volk machen will, dass er ihnen viele Nachkommen schenkt. Aber die beiden werden älter und älter und nichts passiert. Da ist Sarahs Geduld irgendwann am Ende und sie beschließt, Gott auf die Sprünge zu helfen. Und damals ging das noch nicht mit Ärzten oder Kliniken. Bei Sarah und Abraham ist es die Magd Hagar, die ins Spiel kommt oder besser, die gewaltsam ins Spiel hineingerissen wird. Im alten Orient war das nichts Ungewöhnliches. Sarahs Magd sollte die Rolle einer Leihmutter übernehmen und die Regel war damals, wird das Kind der Leibmagd auf dem Schoß der Herrin geboren, wird es als vollberechtigtes Glied der Familie anerkannt. Und dann geht es ganz schnell. Abraham schläft mit Hagar. Wir würden heute wahrscheinlich von einer Vergewaltigung sprechen. Und Hagar wird schwanger. Und das wird ein Wendepunkt im Leben von Sarah, Abraham und Hagar. Wenn sich Lebenspläne ändern und sich die Hoffnung neue Wege sucht, ist meist nicht einfach alles gut. Vieles wird erst einmal noch komplizierter. Paare, die einen anderen Weg gehen, spüren das heute auch. Warum seid ihr so oft in der Klinik? Was macht ihr da? Oder habt ihr das Kind adoptiert? Ist das nicht schwer für ein Kind, so mit zwei Mamas oder ohne Papa? Bist du nicht manchmal eifersüchtig auf den richtigen Papa? Auch bei Sarah, Abraham und Hagar wird es erst einmal komplizierter und schwieriger. Hagar wird erst gar nicht gefragt. Sie hat zu tun, was ihr befohlen wird. Und als sie dann schwanger ist, lässt sie ihre Herrin spüren, wer jetzt die angesehenere Position hat. Sicher war sie auch gekränkt und voller Wut und hat das Sarah spüren lassen. Es wird richtig heftig zwischen den beiden Frauen. Sie beschimpfen sich, Eifersucht und Aggression sind an der Tagesordnung. Und wie reagiert der Mann, wie reagiert Abraham? Erst einmal duckt er sich weg. Erst als Sarah explodiert und sich bei ihm laut über Hagar beschwert, reagiert er. Aber noch bevor er was gegen Hagar unternehmen kann, flieht die Schwangere in die Wüste. Erschöpft lässt sie sich dort an einer Wasserquelle zu Boden fallen. Wie ein Häufchen Elend sitzt sie im Wüstensand. Sie ist verzweifelt. Sie weint und vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen. Versteckte Tränen in Wüstenzeiten. Geweint in der Wüste oder heute unter der Dusche, ins Kopfkissen, alleine im Auto. Bei Hagar kommt wie aus dem Nichts eine Begegnung, die alles verändert. Hagar wird berührt. Jemand durchbricht von außen ihre Trauer. Ein Engel rührt sie an und spricht zu ihr: Hagar, Saras Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin von meiner Herrin geflohen. Hagar wird gesehen in ihrer Not. Sie spricht aus, was ihr auf der Seele liegt. Und das ist die Rettung, damals wie heute. Dass uns jemand sieht in unserer Not. Eine Freundin, ein Freund, auch vielleicht eine Ärztin, ein Fremder. Menschen, die uns sehen in unserem Elend und die es wagen, uns anzusprechen. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Eine Zumutung ist so eine Frage und gleichzeitig die Chance zur Rettung. Wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir uns anschauen lassen in unserem Schmerz, dann kann die Einsamkeit durchbrochen werden, dann kann die Geschichte einen anderen Lauf nehmen. Der Engel bei Sarah mutet ihr auch was zu. Kehre zurück zu deiner Herrin und ordne dich unter, sagt er. Der Engel schickt sie in die heiße Situation zurück. Es ist die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer Sohn Abrahams anerkannt werden kann. Doch der Engel gibt ihr als erster Frau in der Bibel überhaupt auch eine Verheißung mit auf den Weg. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Notlage geklagt hast. Hagar vertraut darauf, ihr Leben wird gerettet, weil sie neues Vertrauen fasst, weil sie spürt, ich werde gesehen, ich bin nicht egal. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Bis heute liegt darin die Rettung, dass wir darauf vertrauen können, gesehen zu werden, in unserem Elend, in unserer Not, so wie wir eben sind. Gott sieht uns an und vergisst uns nicht, egal wo unser Leben spielt und egal welche Überschrift sich andere für uns ausdenken. Wir werden angesehen mit einem Blick voller Liebe und Güte und können so für andere zum Engel werden, können andere ansehen, die oft übersehen werden, die Hand ausstrecken zu einer Berührung und fragen: Wer bist du und was plagt dich? Wie geht's dir heute? Was kann ich dir Gutes tun? Der Gott, der uns sieht, macht uns frei, andere zu sehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Lasst uns mit diesem Satz als Überschrift froh und getrost in das neue Jahr gehen. Amen.